Hallo zusammen. Bevor es losgeht, noch eine kurze Bitte. Uns interessiert brennend, was ihr besonders gerne über ThyssenKrupp wissen möchtet. Deshalb haben wir eine kurze Umfrage vorbereitet. Die Teilnahme dauert nicht länger als 5 Minuten und hilft uns sehr dabei, besser zu verstehen, welche Fragen, Themen und Formate ihr euch für diesen Podcast wünscht. Den Link zur Umfrage findet ihr direkt in den Shownotes dieser Folge. Klickt gerne drauf und macht mit. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Am Abgrund, die ThyssenKrupp-Story.
Das, was ich vorgefunden habe, war eine völlige Stummheit auf allen Ebenen. Es wurde nicht mehr miteinander geredet. Wir haben eine Dauerkonfliktstufe, das ist aber auch in Ordnung, das bringt der Job mit sich. So, nur bei Konfliktstufe 9 bis 10 ist es die Vernichtung des Gegners mit der Inkaufnahme der eigenen Vernichtung. Das führt selten am Ende zu Ergebnissen. Das macht aber auch der Job aus, weil ich bin kein Arbeitgeber. Ich bin aber bewusster Arbeitnehmervertreter.
Das war Knut Giesler, der Chef der IG Metall in Nordrhein-Westfalen. Kaum ein anderer kennt sich bei ThyssenKrupp Steel so gut aus wie er. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, welche Macht seine Gewerkschaft heute noch im Konzern hat. Und wir reden darüber, wie viel Misstrauen herrschte, als er mit seiner Arbeit im Aufsichtsrat begann. Giesler erzählt außerdem von seiner Reise nach Neu-Delhi und einer ungewöhnlichen Begegnung mit dem indischen Milliardär Navin Jindal. Wie es nun weitergeht bei ThyssenKrupp, ob es einen Plan B für Deutschlands größten Stahlkonzern gibt. Auch darum geht es in dieser Folge.
Am Abgrund. Die ThyssenKrupp-Story. Ein Podcast der WAZ.
Ich freue mich sehr, dass Knut Giesler bei uns ist im Podcast-Studio. Hallo Herr Giesler, schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Meinke, ich freue mich auch.
Ja, wir möchten heute über die IG Metall bei ThyssenKrupp sprechen, darüber, welchen Einfluss die Gewerkschaft im Konzern hat, was sie mitentscheiden kann, was aber auch nicht. Es geht also um Macht und vielleicht auch ein bisschen um Ohnmacht in einem Unternehmen, das seit jeher eine besondere Bedeutung für Deutschland und insbesondere für Nordrhein-Westfalen hat. Wir möchten zugleich erfahren, wie steht es um Deutschlands größten Stahlkonzern ThyssenKrupp Steel und wie geht's weiter? In der ersten Staffel, 4. Folge unseres Podcasts, da haben wir einmal eine Folge mit dem Titel versehen, Kampf erprobt, warum die Arbeiter bei ThyssenKrupp so viel Macht haben. Wir haben in dieser Folge beschrieben, dass es regelmäßig in den vergangenen Jahrzehnten zu großen Konflikten gekommen ist im Konzern und eine Schlüsselrolle hat dabei naturgemäß die IG Metall gespielt. Sie hat Einfluss darauf genommen, welche Entscheidungen im Unternehmen getroffen worden sind. Damit hat sie immer auch eine Mitverantwortung dafür, wie es bei ThyssenKrupp läuft. Herr Giesler, wenn Sie mit einfachen Worten einmal einem Menschen am Küchentisch beschreiben sollten, was Ihre Aufgabe ist, speziell bei ThyssenKrupp, wie würden Sie das machen?
Ich bin stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Das ist die Rolle, die ich offiziell habe. Und in dieser Rolle geht es darum, gemeinsam eine gute Geschichte für ThyssenKrupp Steel zu schreiben. ThyssenKrupp Steel wirklich wieder nach vorne zu bringen, Entscheidungen zu treffen, die nicht immer bequem sind, wie mit dem Restrukturierungspaket, aber mit dem Blick nach vorne möglichst viele Arbeitsplätze dann auch zu sichern.
Sie haben ja quasi eine Doppelrolle als Aufsichtsratsmitglied, sind Sie dem Wohl des Unternehmens verpflichtet, aber Sie sind auch der IG Metall verpflichtet, weil Sie IG Metall Bezirksleiter sind. Setzt man da so unterschiedliche Hüte auf?
Ja, das ist so. Teilweise setzt man unterschiedliche Hüte auf, gerade wenn es darum geht, um welche Themen es geht. Es ist ja am Ende der Streit des Weges. Wie kriegt man ein Unternehmen erfolgreich aufgestellt? Geht es nur um Gewinnmaximierung oder geht es auch darum, für die Menschen sichere, gute Arbeitsplätze zu schaffen? Und genau diesen Streit müssen wir als Gewerkschaften, als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat führen. Es ist klar, nur ein erfolgreiches, auch ein Unternehmen, was Gewinne macht, ist sicher. Aber es gibt halt eben Grenzen. Und dann hört bei uns bei der Gewinnmaximierung es auf, wo wir dann dafür kämpfen, dass wir gute und sichere Arbeitsplätze haben. Das ist genau der Streit, den man ausbalancieren muss.
Das, was Sie da machen, nennt sich Mitbestimmung. Und dieses Wort Mitbestimmung hat ja dann auch wiederum zwei Dimensionen. Also einmal das Bestimmen, aber auch dieses Wörtchen mit. Wie viel Bestimmer sind Sie denn in so einem Unternehmen wie ThyssenKrupp Steel?
Ich glaube, dass wir schon bei Steel einen großen Einfluss haben. Das liegt daran, dass wir als IG Metall hervorragend organisiert sind. Unsere Stärke liegt auch in unseren Mitgliedern, die wir in diesem Unternehmen haben. Dadurch kann ich das starke Sprachrohr sein. Dadurch kann ich auch Sachen mit einbringen und sagen, so geht es nicht, halt, stopp. Das heißt, das ist das Mitbestimmen. Aber das heißt auch eben mit Verantwortung nehmen. Und das ist genau das Spagat, was wir machen. Wer mitbestimmt, wer mitredet, hat auch Mitverantwortung. Und das ist die Rolle, die wir dort wahrnehmen müssen. Aber wir können dort schon gewichtig unser Wort mit einbringen. Das hat man gerade bei der Restrukturierung gesehen, dass wir es geschafft haben, dass das ohne betriebsbedingte Kündigung erfolgen wird.
Können Sie uns mal ein Gefühl dafür geben, wie viele Menschen bei ThyssenKrupp in Duisburg beispielsweise arbeiten, wie viele da Mitglied der IG Metall sind und die sozusagen auf Sie hören, wenn Sie jetzt beispielsweise mal sagen, Leute, geht auf die Straße, wir müssen was tun?
Also bei ThyssenKrupp Steel haben wir über 90% der Kolleginnen und Kollegen, die Mitglieder in der IG Metall sind. Und das ist unsere Machtbasis. Also alle Kapitalisten, muss man so ein bisschen platt so sagen, würden nicht auf Knut Giesler hören, wenn er nicht diese Machtbasis im Betrieb hätte. Und das ist die Basis, auf der ich meine Ideen, unsere Ideen einbringen kann und sie auch verwirklichen kann.
Um Mitbestimmung besser zu verstehen und zu beschreiben, da wird gern auch dieses Wörtchen Co-Management verwendet. Sehen Sie sich auch als Co-Manager?
Ja, vor 20 Jahren war Co-Manager ein Schimpfwort. Ich glaube, wenn man über ein kritisches Co-Management redet, kann ich mit dem Begriff gut leben. Mir geht es nicht darum, alles gut zu heißen, was die Arbeitgeberseite macht. Aber wir müssen so gestalten, dass ein Unternehmen nach vorne nachhaltig wirtschaften kann. Und dazu müssen wir auch ein kritisches Co-Management machen. Das gehört dazu, weil eine reine Beschäftigungsgesellschaft, die kein Geld verdient, wird auf Dauer nicht funktionieren. Das ist das Thema, wenn ich sage, dass wir bei Mitbestimmung auch Mitverantwortung haben, was übrigens nicht immer leicht ist und auch manchmal schmerzhaft ist, weil es zu Entscheidungen führt, die man eigentlich gar nicht fällen will. Aber das gehört am Ende auch mit dazu.
Ich würde gerne mal ein bisschen zurückblicken, zurückspulen und beschreiben, wie Sie in diese Rolle bei ThyssenKrupp Steel gekommen sind. Das war ja eine sehr spannende Phase im Unternehmen, um das mal zurückhaltend zu formulieren.
So könnte man das formulieren.
Wir blicken auf den Sommer 2024. Da gab es den großen Knall bei ThyssenKrupp Steel. Wir hatten einen Aufsichtsratsvorsitzenden bei ThyssenKrupp Steel, der hieß Sigmar Gabriel, also immerhin ein ehemaliger SPD-Chef. Sigmar Gabriel war Wirtschaftsminister, Außenminister, Vizekanzler. Das war, wie gesagt, der Aufsichtsratsvorsitzende bei ThyssenKrupp und er hatte an seiner Seite den ehemaligen IG Metall-Vorsitzenden Detlef Wetzel. Und dann, und das gibt's selten in einem großen deutschen traditionsreichen Industriekonzern, sind beide plötzlich weg. Es hat geknallt, es gab einen riesigen Konflikt und auch eine Eskalation. Das ist ja gar nicht so lange her, wenn wir jetzt über Sommer 2024 denken. Das ist die Phase, wo dann ja neu sortiert wurde, das ganze Spiel, und in der Sie dann auch reingekommen sind. Wie haben Sie das wahrgenommen zu dem damaligen Zeitpunkt? Haben Sie da noch eine Erinnerung daran? Was waren Ihre Gedanken?
Ich darf gar nicht jetzt in so einem öffentlichen Podcast sagen, was mein erster Gedanke war. Der fing mit O an und endete mit E. Weil der größte Chefdiplomat der Bundesrepublik, Sigmar Gabriel, mit all seinen Ämtern schmeißt hin. Mein ehemaliger Chef, Detlef Wetzel, übrigens ja auch Bezirksleiter in NRW gewesen, schmeißt hin. Die drei Vorstände werden freiwillig gegangen. Und ich wirklich so gedacht habe, okay, jetzt hast du einen schönen Haufen da liegen, den du dir angucken musst. Und dann war es wirklich so, dass ich gesagt habe, man muss erstmal wieder neue Netzwerke schaffen, neue Gesprächsebenen schaffen, weil das, was ich vorgefunden habe, war eine, ja, wie soll man das formulieren, eine völlige Stummheit auf allen Ebenen. Es wurde nicht mehr miteinander geredet. Und das war mein erster Punkt, wieder Gesprächsebenen zu schaffen. Ich glaube, dass das jetzt nach 2 Jahren ganz gut gelungen ist. Aber das war am Anfang auf allen Seiten nicht einfach, weil alle Seiten mit einem hohen Misstrauen geprägt waren.
Und Sie wollten das Gespräch wieder in Gang bringen. Ich erinnere mich daran, wir haben auch gesprochen im September 2024, also ein paar Wochen nach dem großen Knall. Da haben Sie gesagt, wir müssen von Konfliktstufe 9 bis 10 runter auf Konfliktstufe 7 bis 8. Gut, jetzt nichts nahe zu sagen, auf welcher Konfliktstufe wir jetzt gerade sind. Ich weiß nicht, um das vielleicht dann mal vorwegzunehmen, haben wir noch eine Konfliktstufe?
Ja, wir haben eine Dauerkonfliktstufe. Das ist aber auch in Ordnung. Das bringt der Job mit sich. So, nur bei Konfliktstufe 9 bis 10 ist es die Vernichtung des Gegners mit der Inkaufnahme der eigenen Vernichtung. Das führt selten am Ende zu Ergebnissen. Ich sage das auch mit Überzeugung. Wir befinden uns immer in der Konfliktstufe 3 bis 5. So, das macht aber auch der Job aus, weil ich bin kein Arbeitgeber. Ich bin aber bewusster Arbeitnehmervertreter und deshalb hat man immer so einen leichten Dauerkonflikt und das ist auch richtig so, weil das einfach auch unsere Machtbasis ist.
Was mussten Sie erreichen, um von dieser hohen Konfliktstufe runterzukommen oder auch zusätzlich gefragt, wieso kam es zu dieser Eskalation? War es schon auch, weil da die Grundregeln der Mitbestimmung außer Kraft gesetzt werden sollten aus Ihrer Perspektive?
Das ist ja tatsächlich so. Man hat sich über Themen zerstritten, und Einflussnahme genommen, auch aus dem Konzern heraus, in die Stahl AG hinein, was am Ende für alle nicht gut war. Und dann ist es tatsächlich auch der Punkt, dass man sich über viele inhaltliche Themen zerstritten hat und nicht mehr nach vorne gekommen ist, bis zu dieser Eskalation. Ich habe das ja teilweise 3-4 Wochen vorher am Rande mitgekriegt, dass tatsächlich nicht mehr miteinander geredet wurde, sondern nur noch übereinander. Das war schon schwierig und das hat sich, und das ist ja bei vielen Konflikten so, sowas baut sich ja auf. Das ist ja nicht schnipp, der Konflikt ist da, sondern es baut sich stufenweise hoch. Und es war, glaube ich, keiner mehr da, der mal sozusagen eingreifen konnte, um das runterzufahren. Was vielleicht der Job auch von jemand von außen gewesen wäre. Das war alles nicht mehr da und dann rasen 2 Züge aufeinander zu. Und dann hat's halt eben geknallt, so. Und dann musste man den Unfall aufräumen. Das war, glaube ich, dann auch mit meinem Job, diesen Unfall aufzuräumen.
Ich würde gleich auch gerne noch tiefer darüber sprechen, was Sie da gemacht haben. Auch das Thema, wie schafft man Vertrauen? Aber gern einmal jetzt noch einen Erklärpart sozusagen. Also wie Mitbestimmung bei ThyssenKrupp Steel läuft, nämlich ja anders als bei vielen großen Industriekonzernen, weil wir ja die Montan-Mitbestimmung haben. Das bedeutet, die IG Metall hat auch durchaus mehr Rechte qua Gesetz. Montan-Mitbestimmung heißt erstmal, auch der Aufsichtsrat wird jeweils zur Hälfte von Arbeitnehmervertretern und zur Hälfte von Anteilseignervertretern besetzt. Aber zusätzlich gibt es ein neutrales Mitglied im Aufsichtsrat, das von beiden Seiten gemeinsam getragen werden soll, also auch und ausdrücklich von der Arbeitnehmerseite. Also eigentlich gegen dieses neutrale Mitglied plus IG Metall könnte ja nichts laufen.
Aber neutral ist eben neutral. Denn die Aufgabe des Neutralen ist, sich wirklich neutral hinzustellen und zu entscheiden, wohin geht es. Und dann kann ich nur sagen, war am Ende auch die Wahl von Frank-Jürgen Weise als Neutraler ein Glücksgriff für uns.
Das ist der ehemalige Chef der Bundesagentur für Arbeit. Also
genau, und der Glücksgriff ist, manchmal ist das so im Leben, man trifft sich zweimal. Ich kenne Frank-Jürgen Weise über 30 Jahre. Er kennt den Herrn Russwurm, den Aufsichtsratsvorsitzenden der AG, sehr lange. Und damit waren Ebenen geschaffen, dass er seine Rolle als Neutraler und auch als Ausgleichender wirklich wahrnehmen konnte. Und das sage ich auch, das hat er hervorragend gemacht. Ich bin sehr froh, dass er da drin ist, weil damit es auch gelungen ist, das alles ein bisschen runterzufahren.
In etwa zur gleichen Zeit ist dann auch Marie Jaroni in den Vorstand gekommen, allerdings noch nicht als Chefin. Also auch auf der Seite des Managements hat sich ThyssenKrupp Steel neu aufgestellt. Frau Jaroni ist dann aufgestiegen danach und ich wollte jetzt auf das Stichwort Vertrauen kommen. Also Sie haben dann erstaunlicherweise gesagt, als Sie dann den, ja, man muss rückblickend sagen, Übergangs-CEO beim Steel Dennis Grimm, als es da diesen Wechsel gab, haben Sie Frau Jaroni doch mit bemerkenswerten Worten begrüßt. Sie sagten, Frau Jaroni hat die entscheidenden Verhandlungen zum Sanierungstarifvertrag ziel- und konsensorientiert und fair geführt. Dabei ist ein ausgeprägtes Vertrauensfundament für die neue Aufgabe entstanden. Dieses Vertrauensfundament, können Sie das nochmal beschreiben? Also wie wichtig ist Vertrauen im Unternehmen?
Ohne Vertrauen funktioniert nichts. Ohne dass man in kleinen Gesprächsrunden Sachen bespricht, wie man hingehen kann, funktioniert es nicht. Und das muss ich wirklich sagen, das waren 3 Tage, 3 Nächte, die wir dort verhandelt haben. Und alles, was wir besprochen haben, alles, was es in Nebengesprächen gab, hat gehalten. Und so etwas ist für mich schon wichtig. Wenn ich mit dir, also ich sage immer, was man mit mir bespricht, darauf kann man sich verlassen. Das ist eine meiner grundlegenden Sachen, wie ich tatsächlich seit 40 Jahren Arbeitnehmervertretungsarbeit mache. Vom Jugendvertreter über den Betriebsrat, über den Gewerkschaftssekretär, Bevollmächtigter, Bezirksleiter. Das, was man mit mir bespricht, darauf kann man sich verlassen. Und das Vertrauen biete ich an. Und das Vertrauen ging auch dann an Frau Jaroni, weil alles, was man besprochen hat, sie verlässlich gemacht hat. sie auch durchaus eigenständig mit Essen geklärt hat.
Aber mit Essen muss man erklären, also Essen die AG, ThyssenKrupp AG, ich sag jetzt mal / Miguel Lopez als CEO und natürlich das Vorstandsteam.
Genau so. Das hat alles gepasst und dann finde ich, ist das schon bewundernswert, dass sie sich an dieser Stelle so freigestrampelt hat. Und das honoriere ich an solchen Punkten. Und damit war auch die Ebene geschaffen, dass man gemeinsam den nächsten Schritt geht, weil das eine ist ja die Verhandlung zu einer solchen Restrukturierung. Das andere ist, dass man in die Umsetzung kommen muss. Und das ist fast mit wichtiger, dass wir jetzt in eine gescheite Umsetzung dieser Restrukturierung kommen, um auch am Ende eine Selbstständigkeit von ThyssenKrupp Steel gewährleisten zu können.
Ich habe, als ich Sie gerade zitiert habe, dieses Stichwort Sanierungstarifvertrag mal so locker weg dargestellt. Dahinter verbirgt sich ein massiver Arbeitsplatzabbau. Wir haben oft in diesem Podcast auch über 11.000 Arbeitsplätze gesprochen, die entweder abgebaut oder outgesourced werden sollen. Also ein richtig heftiger Einschnitt. Also vor diesem Hintergrund bewegt sich dann dieses ganze Thema. Ne? Also wo stehen wir da oder läuft das aus Ihrer Sicht erstmal ordentlich, also geht man ordentlich mit den Menschen um?
Ja, das ist natürlich, ist das immer schwierig, ne? So, gerade unter dem Punkt, wenn man das alles sozialverträglich machen will, muss man mit Kolleginnen und Kollegen sprechen. Aber man muss ja sagen, Stand heute sind schon über 2000 Stellen abgebaut, ohne dass irgendetwas in der Öffentlichkeit draußen sozusagen hochgepoppt ist. Das ist eine Zahl, wo dann immer alle mich erstaunt angucken, wie 2000 sind schon weg. Ja, 2000 sind schon weg.
Das ist jetzt der echte Stellenabbau oder die Unternehmensverkäufe?
Das ist zu drei Viertel der echte Stellenabbau. Und es kommt jetzt nochmal mit hinzu, mit Verkäufen, wenn die HKM kommt. Also all diese Sachen passieren wirklich schon durch auch einen sehr konsequenten Einstellungsstopp, durch ein sehr konsequentes Personalmanagement, wo über die Effizienzmaßnahmen gesprochen wird. Wir haben einen Prozess auch hinterlegt, wie wir diese ganzen Maßnahmen, die Effizienz sind, auch nochmal überprüfen können. Das alles läuft jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr sehr geräuschlos. Und wir sind dort völlig im Zielkorridor. Und das ist mit der wichtigste Job in den nächsten 2-3 Jahren noch.
Sie haben das Stichwort HKM in Ihre Antwort eingefügt. Also kurz zur Erklärung, damit sind die Hüttenwerke Krupp Mannesmann im Duisburger Süden gemeint. Also der zweite große Stahlstandort in Duisburg, neben dem Duisburger Norden, wo die großen Hochöfen von ThyssenKrupp Steel sind. HKM war jahrelang wichtig für ThyssenKrupp. Und ThyssenKrupp hat gesagt, wir möchten uns von diesem Unternehmen trennen. Das ist jetzt klar. Wie wichtig war für Sie, dass es da eine Lösung gibt und dass der Mitgesellschafter Salzgitter sagt, wir führen das weiter, wenn auch mit viel kleinerer Personalstärke?
Hätte diese Lösung nicht gegeben, wäre die HKM komplett weg und wir hätten auch die restlichen 1000 Arbeitsplätze im Stahl im Duisburger Süden verloren.
Es waren 3000 Jahre lang und jetzt 1000 sollen bleiben.
1000 sollen bleiben. Ich formuliere es mal so, ich glaube, ohne die gemeinsame Intervention der IG Metall wäre es soweit auch nicht gekommen, weil wir schon gesagt haben, wir wollen den Erhalt dieses Stahlwerkes haben. Wir wollen aber nicht nur den Erhalt, wir wollen auch den Schritt in die grüne Transformation machen. Das ist jetzt gelungen. Das ist auch, muss man auch sagen, mit Unterstützung der nordrhein-westfälischen Politik gelungen, die im Hintergrund viel agiert hat, um dieses Konzept, was es jetzt gibt und auch die Lösung, die es zwischen ThyssenKrupp und Salzgitter gibt, auch entstehen zu lassen.
Mit nordrhein-westfälischer Politik meinen Sie auch den Ministerpräsidenten?
Ja, eindeutig.
Es gab ja eine Vermittlung dann am Ende unter einer Moderation von Roland Koch. Der war mal hessischer Ministerpräsident, also der ist da so als Mediator eingesprungen. Aber auch Henrik Wüst, der NRW-Ministerpräsident, hat mitgewirkt im Hintergrund.
Henrik Wüst hat und die Staatskanzlei hat im Hintergrund mitgewirkt und auch das Wirtschaftsministerium, um einfach auch die Bereitschaft zu so einer Mediation überhaupt hinzukriegen, auch auf TK-Seite. Und am Ende waren, glaube ich, alle froh, dass das genau so gelaufen ist. Und natürlich ist das schmerzhaft bei der HKM, ohne Frage, aber am Ende ist es die Frage, was wäre die Alternative gewesen? Und die Alternative wäre ganz schließen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir das haben, weil damit verbunden ist ja auch eine Investition in einen neuen E-Ofen. Diese Investition sichert allein durch die Investitionen schon die Arbeitsplätze für die nächsten 20, 30 Jahre, weil so lange läuft ein Ofen. Und damit werden wir wahrscheinlich im Duisburger Süden sehr schnell ein komplett grünes Stahlwerk haben.
Bislang gibt es ja zwei Hochöfen. Da wird auf klassische Art und Weise Roheisen erzeugt. Und diese Hochöfen werden in den nächsten Jahren ja stillgelegt. Und stattdessen soll dann in einem Elektroofen Stahl künftig hergestellt werden. Und das dann wiederum mit grünem Strom wäre dann auch klimaneutral möglich. Also man könnte sagen, relativ simple Art und Weise, grünen Stahl zu erzeugen. Bei ThyssenKrupp mit der Direktreduktionsanlage ist eine deutlich komplexere Herangehensweise.
Ja, aber auch deshalb muss man sagen, weil man mit der komplexeren Herangehensweise auch nochmal andere Güten machen kann. Das ist genau das Problem. Und deshalb ist diese DRI-Anlage, wie sie jetzt bei ThyssenKrupp entsteht oder wie sie auch bei Salzgitter entsteht oder wie sie jetzt auch im Saarland entstehen, ist sie natürlich viel breiter aufgestellt als ein klassischer Elektroofen.
Bei ThyssenKrupp Steel war ja lange Zeit die Idee, nach einem Käufer oder einem Investor zu suchen für dieses Geschäft. Da hat das Unternehmen Gespräche geführt mit einem indischen Milliardär, Navin Jindal, und der industriellen Familie Jindal. Man hat am Ende diese Gespräche dann doch abgebrochen. Man hat offiziell auf die Pause-Taste gedrückt, aber niemand geht davon aus, dass diese Pause irgendwann beendet würde. Sie waren da nah dran, sie waren auch selber mal in Neu-Delhi, haben Kontakt zu der Familie knüpfen können. Ja, wie ist das gelaufen? Was ist Ihr Fazit?
Es war einer meiner nettesten Reisen, die ich hatte. Ich bin donnerstags abends nach Neu-Delhi geflogen und Delhi-Zeit freitags nachts wieder zurückgeflogen und dann in Delhi über 8 Stunden intensive Gespräche mit der Familie geführt.
Also da war auch Navin Jindal mit
am Tisch. Das waren beide Jindals. Also Vater und Sohn Jindal waren mit am Tisch. Der M&A-Chef, also der für Zukäufe zuständig ist, und der Europachef waren dabei. Frank-Jürgen Weise war dabei und Tekin Nasikol, der Betriebsratsvorsitzende, Konzernbetriebsratsvorsitzende von ThyssenKrupp. Das war schon interessant, weil das muss man sagen, die Familie Jindal kann Stahl. Aber es gab dann an der einen oder anderen Stelle auch nochmal andere Vorstellungen. Und daraus ist ja geworden, dass wir gesagt haben, dass wir einen sehr ausführlichen Fragenkatalog Ihnen nochmal schicken, der natürlich auch davon abhängig war, wie die finanziellen Details sind. Also wie viel will ThyssenKrupp wirklich für den Stahl haben? Und am Ende ist ja dann die Frage, wenn der Preis höher wird, wie viel bleibt dann noch für Investitionen übrig? So, das hat sich ja dann herausgestellt, dass das dann nicht übereinander kam. Und deshalb im Moment die Pausentaste gedrückt ist. Wenn man fragt, warum kam das nicht übereinander? Zu dem Zeitpunkt, als Jindal einsteigen wollte, war die Restrukturierung noch gar nicht beschlossen. Mit dem Thema der Restrukturierung, mit den ersten Umsetzungsschritten, dadurch, dass sich auch bei dem Thema Stahl auf europäischer Ebene ein bisschen was tut, ist es tatsächlich so, dass das TKSE deutlich nach vorne kommt und dass dann ein Herr Lopez sagt, ich verkaufe mein Asset nicht unter Preis, und sie sich da nicht einigen konnten, ist dann ein Thema sozusagen auf Konzernebene.
Aus Sicht der IG Metall war mein Eindruck, ist so ein Knacks reingekommen, als spekuliert worden ist oder ich glaube sogar ja auch offiziell von Ihnen bestätigt worden ist, dass Jindal noch mehr Arbeitsplatzabbau erwägt als der ohnehin schon geplant war. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Nee, es war am Ende nicht völlig klar, wie das Konzept ist. Das war immer unsere Frage. Ne? So, wie ist das Konzept mit der Flüssigphase? Wie ist das Konzept, was an Eigenständigkeit in Duisburg bleibt?
Flüssigphase heißt die Hochöfen. Wie viel Roheisen erzeugt man in Duisburg? Oder schifft vielleicht Vormaterial auch aus anderen Weltregionen?
All das war unklar. Und wir immer gesagt haben, wir begrüßen jeden Investor, der Geld mitbringt. Wir begrüßen jeden Investor, der ThyssenKrupp nach vorne bringen will. Aber wenn das Konzept nicht klar ist, deshalb ja auch dieser ausführliche Fragenkatalog, deshalb auch die Fragen, wo ist nachher eine Konzernzentrale? Bleibt die in Duisburg? Welche Rechtsform entsteht? All diese Fragen haben wir ja gestellt. Und das ist für uns schon wichtig. Ich habe keine Lust, aus einem Montan mit bestimmten Unternehmen eine SE zu machen. Also all diese Fragen waren offen.
SE wäre dann deutlich weniger Mitbestimmung,
sondern europäisches Aktiengesetz. All das konnte bei dem Besuch in Indien nicht beantwortet werden. Ist auch okay, wenn man sich soweit die Gedanken noch nicht gemacht hat. Und ich glaube auch etwas verwundert war, als Inder, da kommen Gewerkschaften, Arbeitnehmervertreter und stellen so dezidierte Fragen und sind so tief in den Themen drin. Ich glaube, das kannten die nicht.
Ja, man muss dazu sagen, die Familie Jindal in Indien, also das ist sozusagen absolute Upper Class, eine andere Welt. Ne? Also der ist jetzt auch eher jemand, der herrschen kann über sein Reich.
Genau, ne? Und es gibt auch solche Gewerkschaften nicht. Ne? So, als er fragte, wie groß wir denn wären, und ich sagte, wir haben in Nordrhein-Westfalen 500.000 Mitglieder und wir haben bundesweit 2 Millionen Mitglieder. Das war für den überhaupt nicht vorstellbar. Das sind Dimensionen, die der nicht kannte. So. Und auch die Tiefe mit den Themen, auch wir alle da drin waren, das war denen, glaube ich, nicht bewusst. Und deshalb war das Gespräch auch sehr lange, sehr intensiv, aber es sind halt Fragen offen geblieben. Und wo wir dann gesagt haben, diese Fragen werden wir Ihnen dann schriftlich stellen, und weil wir schriftlich beantwortet haben. Und dann kam halt eben die Antwort, dass man die nicht beantworten kann, solange die finanziellen Details nicht klar sind. Und daran ist es dann am Ende auch gescheitert.
Ja, es ist ja auch aus Sicht eines Außenstehenden tatsächlich nach wie vor verwunderlich, wie man auf die Idee kommen kann, dass Deutschlands größter Stahlkonzern in der jetzigen Situation dann womöglich aus Neu-Delhi gesteuert worden wäre. Ist das vielleicht einfach allein deshalb auch schwierig zu vermitteln, Deutschlands größter Stahlkonzern, und das Sagen haben Manager irgendwo in Indien?
Also ich glaube, dass wir uns grundsätzlich Gedanken machen müssen bei unserer Industriepolitik, wie resilient wollen wir selber sein? Was wollen wir auch an Grundwertschöpfung in deutscher Hand halten? Und deshalb bin ich zutiefst überzeugt, dass wir eine resiliente Grundstoffindustrie brauchen. Dafür brauchen wir eine gute Wirtschafts- und Industriepolitik. Kann man auch nochmal drüber reden. Da fehlt noch ein bisschen was, was die Regierung da leisten muss. Aber das sind natürlich Themen, die auch mit dazugehören.
Resilient könnte man auch übersetzen mit so widerstandsfähig. Oder robust, oder dass man überhaupt Kraft hat. Ne?
Wir haben es ja erlebt. Wir haben es in der Corona-Zeit erlebt, dass wir mit einer völligen Globalisierung einen gefährlichen Weg eingehen. Dass wir auf einmal keine Masken, keine Schutzanzüge, keine Medikamente mehr kriegen. Dass wir auf einmal eine Chip-Krise kriegen, weil in China alle Häfen zu sind. Also das kann man ja wirklich in den letzten 5, 6 Jahren aneinanderreihen, dass wir immer wieder erlebt haben, dass durch globale Ereignisse die globalen Lieferketten nicht mehr funktionieren und Deutschland mit am meisten darunter leidet, weil wir es nicht schaffen, wichtige Wertschöpfung hier im Land oder zumindest in Europa zu haben.
Jetzt ist ThyssenKrupp Steel besonders autolastig. Also es ist ja nicht so, dass jetzt ThyssenKrupp Panzerstahl herstellen würde oder auch noch nicht mal Stahl für Brücken oder die Infrastruktur, sondern die machen für Autos und für, ich sag's jetzt mal salopp, für Blechbüchsen Stahl. Also
und für Weißblech. Transformatoren.
Sie spielen auf das Gelsenkirchener Werk von ThyssenKrupp an, ThyssenKrupp Electrical Steel. Und die stellen Stahl her, der auch in Transformatoren gebraucht wird.
Und das wird so wichtig sein bei der Energiewende, dass wir auch dort eigenständig und unabhängig sind. Da ist das Gelsenkirchener Werk extrem wichtig für.
Jetzt sind die Sorgen in Gelsenkirchen ja besonders groß, weil bislang diese Produkte nicht unter Schutz gestellt werden, unter Zollschutz, wie jetzt beispielsweise der Stahl, der für Autos eingesetzt wird. Machen Sie sich Sorgen um das Werk in Gelsenkirchen?
Das ist ja genau das, wo wir sagen, wo die Regierung und auch die EU nicht konsequent reagiert und konsequent etwas macht. Wenn wir das Werk in Gelsenkirchen verlieren, dann machen wir uns wieder abhängig von China mit diesen sogenannten Trafo-Blechen. Und das kann nicht sein. Und deshalb muss dort reagiert werden. Und das liegt ja nicht daran, weil die in Gelsenkirchen schlechtere Trafobleche machen, sondern weil es einfach aus China ein stark subventioniertes Trafobleche gibt und Amerika sozusagen den Markt zugemacht hat. Das sind die Umschwenkflüsse, dass dann diese Sachen alle nach Europa kommen. Und deshalb sage ich, wir können nicht uns hinstellen und sagen, wir machen einen fairen Wettbewerb, wenn in China kein fairer Wettbewerb ist und wenn in den USA kein fairer Wettbewerb ist, dann müssen wir unsere eigene Wertschöpfung an dieser Stelle auch schützen. Und das ist ein Job, den auch die EU machen muss. Gerade bei so einem wichtigen Zukunftsprodukt wie Trafobleche für eine grüne Welt nach vorne.
Haben Sie eine Ahnung, warum die überhaupt ausgenommen sind im Moment?
Ich habe keine Ahnung. Das ist manchmal, gibt's auch Lobbyarbeiten von anderen, wo ich immer so denke, das ist alles sehr kurzfristig gedacht. Ich möchte auch bei Autoblechen, da war ja auch das Thema ein Riesenaufschrau der Automobilindustrie. Eine S-Klasse wird 40 Euro teurer dadurch. Das ist, daran scheitert nicht der Kauf einer S-Klasse.
Teurer dadurch, dass Zölle auf dem Stahl sind.
Genau. Und, ein weiße Ware, eine Waschmaschine wird 1 Euro teurer. Das ist nicht der Verkaufsentscheid. Deshalb müssen alle verstehen, wenn wir nachhaltig eine auch belastbare deutsche Wirtschaft und Industrie haben wollen, dann brauchen wir in der jetzigen Zeit Regularien, weil links und rechts nicht fair gespielt wird.
Wir sehen ja, dass Deutschlands Autoindustrie, ja, man darf sagen, durchaus in einer Krisensituation sich befindet. ThyssenKrupp ist sehr stark abhängig davon, auch wie sich die Lage bei Volkswagen weiterentwickelt. Ja, wie sehen Sie die Zukunft der deutschen Automobilindustrie? Davon abhängig wäre ja auch dann die Zukunft von einem Unternehmen wie ThyssenKrupp Steel.
Ich bin überzeugt, dass die deutsche Automobilindustrie nicht abgeschrieben ist. Sie müssen jetzt nur die richtigen Entscheidungen treffen. Und die richtigen Entscheidungen heißt eine gescheite Modellpolitik. Man muss Autos produzieren, auch E-Autos produzieren, die bezahlbar sind. All das muss jetzt erfolgen. Und dann bin ich auch sicher, dass die deutsche Automobilindustrie gewinnt. Man hat sich auch dort nur in den letzten Jahren viel zu sehr auf ausländische Exporte spezialisiert, dass man alles nach China gegeben hat. Ich bin überzeugt, die deutsche Automobilindustrie ist auch in ihrem Kernland Europa absolut konkurrenzfähig, wenn sie die richtigen Produkte platziert. Und da gibt es Nachholbedarf, das ist so. Und da muss viel reingesteckt werden.
Wir haben darüber gesprochen, dass Navin Jindal interessiert war, ThyssenKrupp zu übernehmen, ThyssenKrupp Steel zu übernehmen. Das ist jetzt nicht der Fall. Jetzt ist die große Frage, was denn nun jetzt?
Ich hab das ja schon gesagt. Also es gab jetzt so viele Leute, die angeklopft haben, was am Ende nicht funktioniert hat. Das fängt mit Tata, Liberty und weiß ich nicht, wie sie alle heißen, fängt es an. Jetzt muss der Plan B her und der Plan B kann nur sein Verselbstständigung. Gescheite Verselbstständigung für den Stahl nach vorne. Ich bin zutiefst überzeugt, dass das möglich ist, weil sonst hätte ich auch diesen Restrukturierungs-Sanierungstarifvertrag nicht unterschrieben, wenn ich nicht der Überzeugung wäre, dass auch der Stahl eigenständig sein kann. Ich mache da immer eine relativ einfache Rechnung. Wenn man weiß, dass der Stahl circa 400 bis 500 Millionen Basisinvest pro Jahr braucht, das ist eine Riesensumme. Wenn man weiß, dass es 200, 250 Millionen Pensionslasten gibt, dann sind wir so bei schlechtestenfalls 750 Millionen. Wenn man dann weiß, dass ungefähr noch 200 bis 300 Millionen Invest in die grüne Zukunft notwendig sind, dann muss dieser Stahl ein Ergebnis machen von 1,2 Milliarden Euro. So. Das sind Riesensummen.
Das wäre eine jährliche Rechnung.
Das wäre eine jährliche Rechnung, so. Wenn man weiß, dass der Stahl jetzt immer um die 400 Millionen Ergebnis macht, dann ist auch klar, dass das Problem ist, dass immer es ein Zuschussgeschäft war. Die Restrukturierung ist eine Einsparung von 500 Millionen Euro, dann ist man bei 900. Wenn man die HKM rausnimmt, gibt es eine dreistellige Entlastung, Millionenentlastung. Und wenn man das dann zusammenrechnet, dann sind wir schon ganz nah bei dieser Zahl, dass der Stahl wirklich eigenständig nach vorne agieren kann. Und das muss jetzt das Ziel sein. Das muss mit Macht umgesetzt werden. Das muss auch jetzt schnell passieren, weil aus Konzernsicht ist es natürlich immer schwierig, einen Bereich mit so viel Kapital zu versorgen. Aber ich bin überzeugt, dass das funktioniert. Und die ersten Quartale zeigen nach der Restrukturierung, dass es tatsächlich aufwärts geht.
Verselbstständigung hieße ja, der Stahlbereich verlässt den Konzern ThyssenKrupp AG mit Sitz in Essen, formal sogar mit Doppelsitz Essen-Duisburg, aber würde dann quasi für sich ein neues eigenständiges Stahlunternehmen dann wahrscheinlich mit Sitz in Duisburg.
Genau. Und das sage ich auch, und es macht auch wirklich Sinn, das mit einer Minderheitsbeteiligung von der Mutter, damit der Stahl dann auch über das, was er an Ergebnisse produziert, selbst entscheiden kann, um die weiteren Schritte nach vorne für auch eine weitere Transformation auch gewähren und gehen zu können.
Eigentlich kann man ja sagen, gab es viele Vorstände, die den Stahl raushaben wollten aus der Bilanz. Also das wird ja dann genau damit erreicht, wenn jetzt die ThyssenKrupp AG lediglich eine Minderheitsbeteiligung hätte und der andere Teil verselbstständigt wäre. Die Frage, wo sollte denn der andere Teil der Anteile liegen? Sollte das ein Börsengang sein?
Also man kann sich ja vieles vorstellen. Man kann einen klassischen Carve-out sich vorstellen, also dass das rausgegliedert wird. Man kann sich vorstellen, dass es einen Aktiensplit gibt, wie bei TKMS. Man kann auch vorstellen, dass es vielleicht einen weiteren Investor gibt oder Investoren. All das habe ich ja erlebt. Ich habe das ja auch bei Elevator schon erlebt. Ne, so. Aber das alles funktioniert nur, wenn wir darstellen können, dass der Stahl auch nachhaltig wirtschaften kann. So, dazu braucht es 4, 5, 6 gute Quartale, dass der Kapitalmarkt das glaubt. 2 sind schon mal hingelegt. Das heißt, alle Kraft darauf, das so weiterzufahren. Und dann kann man auch, glaube ich, in einer sehr überschaubaren Zeit diesen Schritt gehen. Am Ende ist doch jeder Investor daran interessiert, ein Unternehmen, Anteile an einem Unternehmen zu haben, was Ergebnisse, Gewinne produziert. Und wenn der Stahl das nachweisen kann, bin ich auch sicher, dass man, ob es einen Börsengang, Börsensplit, Investoren, was auch immer, dort geben wird.
Wir erleben ja beim Stahl, dass es Hochs und Tiefs gibt. Mal sprudeln die Gewinne. Dann gibt es auch wieder ja, Dürrephasen. Das heißt dann immer so schön technisch, das Geschäft ist volatil. Aber das heißt natürlich auch, man muss es robust aufstellen. Also wenn man jetzt sagt, der Stahl wird ein eigenständiges Geschäft. Das heißt, es muss natürlich dann auch Geld mitgegeben werden. Also das ist ja vielleicht auch dann wiederum der Knackpunkt, so ähnlich wie bei Herrn Jindal auch. Also wie viel Geld muss da auf den Tisch? Ist denn das einfach nur ein zu teures Unterfangen? Und deshalb scheut vielleicht auch das Management, um Miguel Lopez dieses Unterfangen einzugehen?
Also egal, was Sie ausgliedern, das alles müssen Sie mit einer gescheiten Eigenkapitalausstattung machen. Ne? So. Übrigens egal, ob Sie es ausgliedern oder ob Sie den Stahl bei sich behalten, für den Blick nach vorne braucht es Eigenkapital. Und ich formuliere das jetzt mal so, im Rahmen der Restrukturierung und des Tarifvertrages haben wir uns eine ausreichende Finanzierung nach vorne absichern lassen. Jetzt ist es aber auch okay, dass man interne Finanzierungsthemen nicht der Öffentlichkeit preisgibt. Macht Salzgitter bei Flachstahl auch nicht. Macht ArcelorMittal bei seinen Hüttenwerken auch nicht. Aber dass eine ausreichende Finanzierung da ist, allein auch schon, um die Restrukturierung gewährleisten zu können und um auf weitere Schritte zu gehen, das ist vorhanden. Das war Grundlage des Deals. Keine betriebsbedingte Kündigung, keine Standortschließung. Und eine ausreichende Finanzierung für den Blick nach vorne. Und alle drei Elemente sind erfüllt.
Ich würde gerne mal das Stahlthema noch einbetten in das Große und Ganze. Miguel Lopez sagt, er möchte den Konzern umbauen, zu einer schlanken Finanzholding formen und es soll Stück für Stück jedes Geschäft ausgegliedert werden. Jetzt hat man mit der Marinesparte TKMS begonnen, jetzt soll die Werkstoffhandelssparte folgen. Es gäbe auch noch Bereiche wie den Anlagenbau und das Automobilzulieferergeschäft und eben den Stahl. Sie haben eben deutlich gemacht, Sie möchten schon auch eine rasche Verselbstständigung des Stahls. Also würden Sie sagen, jetzt nach der Verselbstständigung des Werkstoffhandels, soll der Stahl dran sein?
Wenn der Stahl seine Ergebnisse bringt, ja. Wir müssen jetzt auch entscheiden in den nächsten 12, 24 Monaten, wie die weiteren Schritte für eine grüne Transformation sind. Die DRI-Anlage ist im Bau, wird gebaut, wird fertiggestellt. Das steht außer Frage. Aber wir müssen ja dann auch die nächsten Schritte nach vorne machen. Und das geht nur mit einer guten Eigenständigkeit und guten Ergebnissen beim Stahl. Und das muss innerhalb der nächsten 12, 24 Monate müssen wir in diese Entscheidungshorizonte kommen. Und deshalb macht das Sinn, da jetzt auch mit aller Macht und Schnelligkeit ranzugehen.
Wie nehmen Sie die Stimmung in den Betrieben wahr? Wir haben ja schon auch eine angespannte wirtschaftliche Lage. Ich glaube, viele Menschen fühlen sich auch belastet und möchten vielleicht auch Aufbruchssignale mal sehen. Also was ist Ihre Wahrnehmung, wenn Sie da mit den Menschen sprechen?
Die ist sehr zweigeteilt, weil natürlich dieser Sanierungstarifvertrag auch Belastung für die Menschen ist. Und das macht keinen froh. Und man merkt auch, wie schwierig diese Gesamtsituation ist. Das übrigens nicht nur im Stahl, sondern auch woanders. Und wir eine Debatte in Deutschland haben, die ja gerade nur von Kürzungen redet. Deshalb ist es ja auch mein Thema, dass wir sagen, wenn wir jetzt schnell eine Lösung auch beim Stahl hinkriegen und auch einen tatsächlich positiven Blick nach vorne, dann kann das einfach die Stimmung auch nochmal verbessern. Bin überzeugt, dass das funktioniert, aber grundsätzlich nehmen wir wahr, die Kürzungsdebatten, die es gibt und was wir uns alles nicht mehr leisten können, das drückt schon auf die Menschen.
Wenn Sie mal nach vorne blicken und dann sich ein Bild davon machen, wie die Industrielandschaft in Nordrhein-Westfalen aussieht. Wir sehen, es wird weniger Stahl geben, aber wird es aus Ihrer Sicht in 20, 30 Jahren noch eine Stahlindustrie geben, die ja weltweit mithalten kann?
Ich bin überzeugt, wenn wir jetzt die richtigen Entscheidungen treffen, sind übrigens in Salzgitter so getroffen worden.
Salzgitter ist der große niedersächsische
Stahl. Das ist bei Saarstahl im Saarland getroffen worden und auch bei ThyssenKrupp. Die richtigen Entscheidungen sind getroffen worden. Wenn man das jetzt wirklich auch mit Macht das alles umsetzt, bin ich überzeugt, dass deutscher Stahl auch in 20, 30 Jahren konkurrenzfähig ist und wahrscheinlich die einzigen sind, die in weiten Teilen CO2-frei produzieren können. Und das bei aller Schwierigkeit, dass das alles ein bisschen länger dauert, ist nachvollziehbar, weil grüner Wasserstoff nicht so schnell zur Verfügung steht, wie wir das alle mal gedacht haben. Aber ich bin überzeugt, dass das der Weg nach vorne ist, weil es gar nicht anders geht. Und dann sind wir auch konkurrenzfähig gegen alle anderen in dieser Welt. Wenn es einen fairen Wettbewerb gibt, wenn es den nicht gibt, dann muss Politik eingreifen und auch die Leitplanken für einen deutschen Stahl besser gestalten, als sie in den letzten Jahren gewesen sind. Die ersten Schritte gibt es, Aber da erwarte ich einfach noch mehr.
Herr Giesler, vielen Dank bis hierhin. Ich nehme viel Optimismus mit. Ich nehme aber auch mit, dass noch einiges zu tun ist bei ThyssenKrupp. Und wir bleiben dran. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Ebenfalls herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Meinke.
Am Abgrund ist eine Produktion der WAZ. Skript und Moderation Ulf Meinke und Oliver Hollenstein. Redaktion und Schnitt Celia Feigl. Besonderer Dank an Stefan Schulte und Frank Messing.